Willkommen bei The Shameless Place. In diesem Podcast wird ganz viel diskutiert und noch mehr hinterfragt. Und das ganz ohne Scham. Mein Name ist Giulia Sorrentino und ich wünsche dir ganz viel Spass beim Zuhören. Hallo und willkommen bei The Shameless Place. Heute mit einer weiteren Folge. Und zwar mit einer ganz wundervollen Frau. Ich freue mich mega, dass sie meine Einladung angenommen hat. Und zwar ist es Danita Rebronia-Gulius. Danita ist Founder von Hello to Grow, Schriftstellerin von einem wundervollen, mit Anführungszeichen, Kinderbuch mit Leichtigkeit stark. Sie ist Mami von einem 10-jährigen Bub und ist ursprünglich kommt sie aus der Medizinbranche. Und seit ein paar Monaten hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt Vollzeit an ihrem Projekt. Und genau, ich freue mich riesig, um heute mit ihr über ihr wundervolles Buch zu reden und über einfach allgemeine Erziehung, so ein bisschen das Schulsystem. Und ja, ich freue mich schon ganz fest von ihr können zu lernen und dich ganz herzlich willkommen heißen bei The Shameless Place. Hallo Anita.
Hallo Giulia, danke vielmals für die Möglichkeit. Freue mich.
Sehr gerne. Willst du dich vielleicht mit deinen eigenen Worten noch kurz vorstellen?
Sehr gerne. Genau, mein Name ist Anita Rebronia-Gulius, Founder und Autor von Hello to Grow. Und wie du so schön angekündigt hast, habe ich mir mit dem Buch «Mit Leichtigkeit stark» Herzens- und Kindheitswunsch erfüllt und hoffe jetzt natürlich, dass das ganz viele Kinderherzen kann erreichen, so wie es ja, mich auch erreicht hat, sagen wir es so. Aber da können wir ja nachher noch drüber reden, oder?
Genau, genau. So als kleiner Input, ich musste den Namen ablesen.
Ich habe ganz fest geübt
und ich habe gestaunt, wie du so locker flockig ausgesprochen hast.
Ja, hoffentlich auch noch fast bald 40, über 40 Jahre den Namen zeigst.
Genau. Okay, also ich bin einfach kurz, wie ich ja auf dich gestoßen bin. Ich bin durch eine Insta-Story, wo du markiert worden bist, auf dein Buch gestoßen. Und bin dann auf deinen Insta-Account, habe deine Webseite angeschaut und habe einfach so gespürt, ja, das muss ich haben, das Buch, das muss ich bestellen. Und habe es für meine kleine Nichte bestellt. Und ich glaube, es ist ein Tag oder zwei Tage gegangen, also wirklich mega kurz. Und das Buch war schon bei mir gewesen. Und wirklich nur schon anhand der Verpackung hat man gemerkt, mit wie viel Liebe und Leidenschaft da gestaltet worden ist. Und so das i-Tüpferli war die persönlich geschriebene Karte. Also das war so wirklich gewesen. Ja, da gibt es nicht sehr viel, also man merkt, es war so Handarbeit gewesen, wirklich mit sehr viel Liebe gestaltet worden. Und darauf habe ich dich ja dann aber erst nach ein paar Monaten angeschrieben,
genau.
Ob du nicht Lust hättest, bei mir im Podcast zu reden, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, über das Thema zu reden. Würdest du vielleicht einfach mal erzählen, wie es zu dieser Idee gekommen ist, um das Buch zu schreiben und was deine Intention ist?
Sehr gerne. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, das ist ja meine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast gehört und ich hoffe, ich werde dem gerecht.
Absolut.
Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja, ich habe schon als Kind sehr gerne geschrieben. Zu mir gehört immer mein Mickey-Maus-Köfferli. Wenn ich an mein jüngeres Ich denke, dann denke ich immer an das Mickey-Maus-Köfferli. Dort drin war ein Stift immer drin gewesen. Ein Notizblock und «Alice im Wunderland» war mein Lieblingsmärchen. Da dazu hatte ich immer zwei, drei Kaffeebündchen drin. Und ich erinnere mich, dass ich immer von der einen Großmutter zu der anderen gelaufen bin. Und all die Eindrücke, die ich gesammelt habe auf dem Weg, obwohl es ist immer der gleiche Weg war, und trotzdem habe ich jedes Mal etwas Neues entdeckt. die ich auf in meinem Blöckchen hineingeschrieben habe. Und eben, ich glaube, wenn ich auf meiner Webseite geschrieben habe, ich glaube, dass auch die Kaffeebohnen meine heutige Liebe zu einem guten Espresso erklären.
Die Leidenschaft teilen wir.
Genau, zusätzlich. Und ja, es ist einfach, zu der Zeit, wo ich halt aufgewachsen bin, hat man den Beruf als Autor oder zum Schreiben halt einfach sehr, wie soll ich sagen, belächelt. Mhm. Also es hat einfach immer geheißen, auch mit dem kann man kein Geld verdienen, das ist kein würdiger Job, das ist ein brotloser Job. Ich habe einfach all die Glaubenssätze von den Eltern, von den Erwachsenen.
Mhm. Du bist ja auch noch in einer anderen Kultur aufgewachsen, genau, muss man dazu sagen.
Das, genau, ich muss das vielleicht auch noch erwähnen. Ich bin in Montenegro geboren und aufgewachsen. Bin dann, wo wir 12. Ich war 12, als wir in die Schweiz gekommen sind. Dann ist ja der Balkankrieg ausgebrochen. Und wir mussten Montenegro verlassen, weil halt die Situation sehr brenzlig war zu dieser Zeit. Es war nicht mehr sicher. Und ja, dann bin ich in das neue Land und mein Köfferchen ist halt auch dort geblieben. Das habe ich halt zu dem Zeitpunkt so auch metaphorisch gesehen nicht können mitnehmen. Ja, natürlich die Sprache müssen lernen und, halt integrieren. Und ja, dann habe ich irgendwann gefunden, okay, dann widme ich mich halt der Medizin. Die ist ja halt immer angesehen. Mhm. Und ja, jetzt nach 20 Jahren dieser Berufserfahrung habe ich dann gefunden, ich mache jetzt den Wunsch wahr, der eigentlich schon seit ja, bald 40 Jahren in mir wohnt. Und haben das Buch geschrieben. Also Text habe ich schon länger gehabt, Gedicht habe ich schon länger gehabt.
Hast du die Fotos immer wieder
ja, aufgeschrieben? Genau, also der Titel mit Leichtigkeit stark, viele Leute haben mich darauf angesprochen, wie ich auf den gekommen bin, beziehungsweise wie ich die Idee für die Gedichte habe, weil es sind grundsätzlich alles Reimgedichte. Mhm. Und eine Freundin von mir hat gefragt, das stellt sie sich mega schwierig vor. Und ich kann das wie nicht erklären. Ich denke, Leute, die schreiben oder die auch Gedichte schreiben, können das sicher gut nachvollziehen. Dass es einfach eine Momentaufnahme ist, wo ich ein Gefühl habe oder etwas gesehen. Und dann muss ich immer das gerade aufschreiben. Und das kommt dann, es fließt dann gerade
durch dich durch, so
irgendwie durch ja. mich durch. Und dann mhm. schreibe ich das auf und grundsätzlich, die ganze Magie geht damit nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Mhm. Aber ich muss den Moment einfangen.
Okay.
Und dann auf Papier bringen.
Also du schreibst eigentlich, wenn ich das richtig höre, nicht mit dem Kopf, sondern wenn du den Impuls verspürst.
Richtig. Also, richtig. Okay, also ich bin jetzt keine klassische Autorin, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt da jeden Tag sich 2 Stunden sitzt und schreibt. Also ich habe natürlich, ich habe ein Journal, wo ich meine persönlichen Gedanken jeden Morgen aufschreibe. Aber jetzt effektiv als Buch oder als Gedicht ist es wirklich einfach eine Intention. Es ist ein Gefühl, das kommt und ich muss es wie rausbringen. Also es muss so quasi auf das Papier sich...
Von innen nach außen.
Genau, von innen nach außen. Ich denke, das ist auch wichtig. Schließlich auch unsere Wunden, wenn wir uns schneiden, heilen ja von innen nach außen.
Ja,
nicht von außen nach innen. Ja. Und darum ist es eben mit Leichtigkeit. Es ist eigentlich eine Leichtigkeit, die da ist, zum Schreiben, wenn das schöne Gefühl kommt. Und trotzdem ist es halt sehr tiefgründig und stark. Mhm. Darum ist es eben mit Leichtigkeit stark.
Sehr schön.
Wie viele Mal habe ich das jetzt wiederholt?
Die Leute können ja Trinkspiele daraus machen.
Nein, Spaß. Dann wird es dann nur noch leicht. Oder doppelt.
Genau.
Nicht nachmachen.
Für all die, die jetzt das Buch noch nicht gesehen haben, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was... Eben, ich glaube, es steht drauf von
8
bis 99.
Genau.
Das ist eine sehr grosse Spannbreite. Kannst du das erklären?
Ja, Das war ein Krux für mich, weil alle haben gefragt, ab wie viele Jahre ist denn das Buch? Mhm. Und ich habe, wenn es um mich gegangen wäre, hätte ich gar keine Altersbegrenzung eigentlich gestellt. Aber irgendwie rein aus dem Formellen muss man das halt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich mache jetzt das einfach von 8 bis 99, weil das sind Themen, die uns alle betreffen, egal ob jung oder alt oder älter oder jünger, spielt überhaupt keine Rolle. Themen wie Freundschaft, Liebe, Glaubenssätze, Wut, das sind alles Gefühle oder Umstände oder Situationen im Leben, die uns immer wieder begegnen, einfach in einer anderen Form. Und ich bin überzeugt, wenn wir gewisse Sachen in den jungen Jahren schon lernen können und kultivieren, wenn wir Skills entwickeln können. Ich bin auch überzeugt, dass Empathie oder Liebe einfach ein Skill ist, wo man kultivieren kann. Mhm. Und wenn man das sehr früh lernt, fällt es eben später sehr leicht. Das ist trotzdem eben stark, das immer wieder. Und darum denke ich, dass aus dem Buch sich viele wiederfinden, egal in welchem Alter. Und das Feedback hat mir das jetzt eigentlich wie bestätigt.
Ja.
Also ich hatte jetzt Leute gehabt, die haben das für sich bestellt und haben gefunden, ja, das ist wirklich so.
Fürs innere Kind dann, oder?
Auch, genau, auch. Und dann hatte ich aber Leute gehabt, die das eigentlich eben wie du für ihre Nichte bestellt haben oder für die Tochter. Und dann ist dann irgendwie 3 Tage später kommt dann ein Mail, ja, ich hätte gerne noch mal eins für mich. Mhm. Und es war so schön, dass so eine Dynamik entstanden ist, also anhand des Feedbacks der Leute, dass sie gesagt haben, das hat uns sehr viel Zeit miteinander gegeben, weil ich durfte reflektieren, zusammen mit meinem Kind. Mhm. Und der Moment war einfach sehr berührend für mich, das zu hören, weil das ist genau das, was ich eigentlich transportieren will.
Ja.
Oder? Wir bestehen ja alle aus Gefühlen und wir haben alle Situationen, die uns, wie soll ich sagen, ja, an Herausforderungen bringen, die wir meistern müssen, und egal in welchem Alter das wir sind. Das heisst, wenn ein kleines Kind ein Problem hat, das für uns Erwachsene vermeintlich belanglos ist, ist es eben nicht. Oder? Es lernt schon sehr früh, wird schon mit Sachen konfrontiert, halt jeder in seinem Rahmen, und diesen Rahmen muss man schützen und stützen, weil genauso wie man mit kleinen Sachen umgeht, kann man auch später vielleicht mit anderen grösseren Sachen umgehen. Aber irgendwo muss man eben halt anfangen.
Was würdest du sagen, also ich persönlich in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, habe das so nicht dürfen lernen, sage ich jetzt mal, oder? Also das hat es nicht so ein Buch gegeben für mich. Und ich denke, das ist jetzt etwas, wo jetzt langsam aufkommt, oder? Dass man anfängt, Wert drauf zu legen, auch halt auf die emotional Intelligenz, oder? Ja. Intelligenz. Was würdest du sagen, inwiefern verändert das Kind oder auch als Gesellschaft, oder wie werden die Kinder, die jetzt mit all dem aufwachsen dürfen, wie verändert sich das Leben für dich im Gegensatz zu den Generationen, die das nicht hatten?
Ich denke, wenn man die Augen offen behaltet und auch an Wachstum interessiert ist, dann kann sich sehr vieles verändern. Ich denke, früher war ja nicht alles ganz schlecht, so wie man es so schön sagt, früher. Oder früher war alles besser. Also es ist, glaube ich, immer eine Ansicht, die man halt persönlich hat. Was ich einfach denke, oder was meine persönliche Meinung ist, ist, dass man Kindheit nicht oder nicht nur als eine Vorbereitungszeit anschaut, sondern man darf nicht vergessen, dass die Kindheit auch wirklich einen Eigenwert besitzt. Und den Eigenwert müssen wir halt einfach als Erwachsene pflegen und unterstützen und liebevoll begleiten. Also nicht nur das Schulsystem ist meistens ja darauf ausgerichtet, Kinder auf etwas dann später vorzubereiten. Und eben in dem später oder in dem gestern oder in dem wenn auch immer vergisst man einen wichtigen Zeitpunkt. Und der ist jetzt. Oder? Und ich möchte einfach ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Ich weiss noch vor 30 Jahren oder ein bisschen länger. Nur als Beispiel, aus der Zahnhygiene zum Beispiel, hat man ja, viele haben die Milchzähne geputzt. Jetzt gefunden, ja, da kommen ja wieder die alten, die neuen Zähne. Mhm. Und die alten sind dann, oder, die muss man ja nicht, denen muss man ja nicht Sorge geben. Und dann ist dann irgendwann wie sagt man, das Mindset aufgekommen, wo man auch in der Medizin, in der Studie gelesen hat, okay, Mundhygiene ist sehr wichtig, Prophylaxe ist sehr wichtig, nicht nur für die Zähne, sondern auch für den Magen, für das Darmmilieu, für. Und dann hat die Prophylaxe angefangen, also Zahnhygiene, so quasi ist, hat ein bisschen mehr an Wert bekommen. Und heute ist natürlich klar, heute gehen wir zur DH, wir putzen Zähne, wir tun sie fluoridieren. Also das hat wirklich etwas gebracht. Und mein Wunsch ist es, genauso wie man es dort halt vielleicht, jetzt das Beispiel aus der Zahnmedizin, dass man es vielleicht auch Mentalhygiene, also dass das Wort Mentalhygiene einfach einen festen Platz bekommt. Dass man Prophylaxe und Prävention halt einfach wirklich fordern und fördern, auch von unserem Schulsystem.
Wie würde das aussehen, wenn du da jetzt könntest? Was wäre dein Wunsch? Wie könnte man da im Schulsystem umsetzen, die Mentalhygiene?
Indem, dass es ein Fach heisst, das Gesundheit heisst. Weil ich glaube, Kinder lernen so viel. Wie sie gesund erwachsen werden, zeigt ihnen das Elternhäupter. Und das finde ich, wenn ich mir jetzt etwas wünschen darf, oder was ich würd gerne würd anstreben würde, dann ist es ein Fach Gesundheit.
Was lernt man dort alles?
Was würde man dort lernen? Jetzt sehen wir mal, also sicher emotionale Intelligenz, Mentalhygiene, auch gewisse Krankheiten, wo man andiskutiert, gewisse Selbstbild und Fremdbild. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, Bandbreite ist wirklich von mehr Achtsamkeit zu eben Umgang. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Bis hin eben, genau, wie man sich selber halt wahrnimmt. Die Wirkung der Medien auf den Körper, auf das Bewusstsein. Es gibt genug Facts jetzt, wo man das eigentlich könnte auch bei den jungen Menschen schon anwenden und zeigen, einfach denen aufzeigen. Und es geht auch nicht, dass man den moralischen Zeigefinger hebt und findet, wir wissen es besser und wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Sondern einfach, dass man eine Palette aufzeigt, wie sich jedes Einzelne auch kann schützen und seine eigenen Grenzen und Wünsche kann platzieren, für sich selber, aber auch fürs Umfeld. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil im Moment, ich glaube, am 6.12. ist ein Artikel in der NZZ rausgekommen, wo man einfach gesagt hat, weltweit zeigt sich das gleiche Bild, dass psychiatrische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen bei den Kindern und Jugendlichen zunehmen, Tendenz steigend. Und klar, ich meine, wir können ja nicht alle, die eine Professorin hat das so schön gesagt, sie hat gesagt, wir können nicht alle Krisen vermeiden, aber wir können dafür sorgen, dass sich Kinder und Jugendliche stärker in ihrem Selbstwertgefühl fühlen. Also, dass man die Kinder stärkt.
Ja. Und vielleicht auch unterstützt fühlen, oder? Dass sie merken, hey, ich bin nicht allein. Oder? Genau. Gibt, wenn ich irgendein Problem habe, kann ich mich irgendjemand wenden und man hört mir zu.
Genau. Und dass man auch dann einfach schon gewisse Sensibilität darauf auswirkt, dass wenn auch mit zum Beispiel all diesen Filtern, die jetzt da in den sozialen Medien vorhanden sind, oder? Das ist, ich meine, für ein junges Hirn ist das schon sehr irreführend. Ja. Ein Hirn, das sich noch nicht ganz ausgebildet hat, also wo noch nicht richtig ausgewachsen ist, wo noch nicht das Bewusstsein hat, wie jetzt jemand, der schon ein erwachsenes Gehirn hat, der schon einen Erfahrungsschatz hat. Ja.
Wie wichtig findest du, also jetzt hast du das eine angesprochen mit der Schule, oder? Dass unbedingt ein Fach müsste haben, Gesundheit hast du genannt. Wie wichtig spielt da noch die Erziehung der Eltern und vom Umfeld mit dir? So für dich persönlich?
Sehr, also ich denke, das ist, wenn man das jetzt so, wenn ich ein Beispiel darf nennen, überspitzt gesagt sind wir einfach eine Ansammlung von Stammzellen. Ganz salopp gesagt. Und ich war ganz fasziniert gewesen. Ich hatte einen guten Freund von mir, der ist im Labor tätig. Und dann hat er so seine Petrischale gehabt und hat verschiedene Zellen drin gehabt. Und dann haben wir da jedes einzelne durch das Mikroskop angeschaut und dann hat er dann gesagt, dann habe ich eben gefragt, habe ich gesagt, was sind das alles Stammzellen, was machst du da? Mhm. Und dann hat er etwas Entscheidendes gesagt. Dann hat er gesagt, ja, sind alles die gleichen Zellen, sie verändern sich aber, je nachdem, was für ein Umfeld man diesen Zellen gibt.
Oh, spannend.
Oder? Das heisst, man kann aus jeder Zelle, also jetzt eine Stammzelle, eine Nervenzelle machen oder eine Muskelzelle machen oder und so weiter, oder?
Mhm. Je nach Umfeld halt.
Je nach Umfeld, was man dieser Zelle halt gibt. Mhm. Was für ein Umfeld. Mhm. Und dann habe ich auch gefunden, ja gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wenn wir ja schon eine Ansammlung von Stammzellen sind, muss doch unser Umfeld uns ja auch prägen. Und wenn man eins weiterdenkt, dann geht es vielleicht dorthin, dass man sagt, ja gut, man kann ja aus dem dann alles machen. Also das Gute wie auch vielleicht das weniger Gute. Mhm. Und darum denke ich, ist das Umfeld, wo man sich befindet, entscheidend für das Wachstum.
Also ich bin da voll bei dir, das sehe ich auch so. Und nicht nur als Kind, sondern auch wenn du erwachsen bist, oder, finde ich, ist es so wichtig, dass man sich bewusst ist, mit was für Leuten gebe ich mich ab. Mhm. Was für Leute habe ich in meinem Umfeld, oder? Weil es ist wirklich, was hat man, du bist der Durchschnitt von den 5 engsten Menschen,
sagt ja, man, das kenne ich nicht, das ist schön. Ja, nein, ja. Das habe ich nicht gekannt.
Also, und eben für die, ich sage jetzt mal, ja, sicher ersten 10 Jahre, oder sogar noch länger, sind ja wirklich die Nächsten, deine Eltern, deine Geschwister. Was kannst du Eltern empfehlen, wie sie, also ich weiss, das ist jetzt eine riesige Büchse, die wir aufmachen, aber so, hast du so 2-3 Tipps, wie sie am besten da auf ihr Kind Einfluss nehmen? Weil, also wenn ich so ein bisschen wahrnehme, ich weiss nicht, wie es du siehst, früher, vor ein paar Jahren, ist doch so ein bisschen stark das hierarchische Verhältnis von Eltern zu Kind gsi, oder? Wo eigentlich ein Kind hat einfach Ja und Amen zu sagen, die Eltern sagen, wie war wo, es wird nicht diskutiert, fertig. Oder wo es wirklich schon so ja, wie Lehrer-Schüler-Verhältnis war. Und heutzutage eben merke ich, ist alles sich am Verändern und man legt viel mehr Wert auch auf Bedürfnisse vom Kind, oder? Man nimmt das Kind mehr an. Aber ich merke auch da zum Teil fast schon eine Tendenz, die überkippt, oder? Dass man vielleicht fast zu sehr das Kind machen lässt, was will, oder? Wie findet man jetzt dort Balance? Also was würdest du den Eltern sagen, wie sie am besten mit dem umgehen? Weil es ist ja so ein bisschen eine Umbruchsphase, könnte man sagen, oder?
Ja, das stimmt. Das ist sehr schwierig. Ich finde eben, manchmal eben Ratschläge sind auch Schläge.
Oder einfach deine Erfahrung.
Ich kann einfach von mir selber ausreden. Und ich habe meistens, ich habe letztens auch einen Post darüber gemacht. Ich glaube, eben, es gibt eine sichere Bindung zu einem Kind. Oder das Kind, das eine sichere Bindung hat, hat keine Eltern, die nie frustriert sind. Es hat aber Eltern, die sich entschuldigen, wenn die Frustration das Kind verletzt hat. Also ich denke, dass wenn man die Erwartungshaltung, es kommt auch immer darauf an, was hat einem selber prägt. Wie ist man selber als Mensch? In welcher Kultur ist man aufgewachsen? Was für Werte sind einem wichtig? Aber vielleicht zum dem Ganzen ein bisschen weniger Druck wegnehmen, denke ich, an mir Eltern machen Fehler. Also ich mache sicher mindestens 20 Fehler am Tag. Oder? Ich denke, was so ein bisschen mir persönlich hilft, ist, um sich selber schneller zu verzeihen, wenn auch etwas einmal schief gelaufen ist oder wenn man einen Fehler gemacht hat. Nicht so hart mit sich selber, aber auch nicht mit dem Kind sein. Ein bisschen mehr Nachsicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, trotz der Schwierigkeit, vielleicht versuchen, gewisse auch strengere Situationen mit einem sanften Blick anzuschauen. Für sich selber, aber auch fürs Kind. Und auch ein bisschen Humor. Ich glaube, dass Humor, und ich meine nicht das Don't Worry, Be Happy Mindset. Da bin ich überhaupt kein Fan davon. Ich meine wirklich einfach so, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Witz.
So, nicht so ernst nehmen das Leben. Ein bisschen leichter, mit Leichtigkeit stark.
Was immer wieder. Genau, ich denke, wenn es, natürlich passt das nicht für jeden und auch nicht für jede Lebenslage, oder? Ich meine, es gibt natürlich auch Situationen, wo man das nicht kann, wo man es muss ernst nehmen und wo man muss handeln und auch gewisse Ernstigkeit beibehalten. Das ist natürlich klar. Es ist halt einfach immer ein Balanceakt.
Mhm. Vielleicht zum konkretes Beispiel machen. Also ich habe ja selber kein Kind, aber ich habe schon von meiner Schwester mitbekommen, oder von anderen Kolleginnen, die Kinder haben. So, eben das dünkt mich am sehr, sehr fragil, oder? Wie sagen wir, die Krippe so von, jetzt ist es wirklich ernst, zu, okay, nicht so schlimm. Also wie gehst du jetzt zum Beispiel um, sagen wir, ein Kind will keine Jacke anlegen, oder? Es ist kalt draußen und es fängt an zu schreien und es trötzelt und es wird einfach ums Verrecken keine Jacke anlegen. Ich meine, da kommst ja du als Mutter wahrscheinlich auch irgendwann auf die Krise, oder? Wenn du tagtäglich zum Beispiel immer das Gleiche hast, oder? Ich denke, ich stelle es mir sehr schwierig vor, zum da immer sagen und ja gut, ich bin jetzt liebevoll. Wie gehst du zum Beispiel mit so einer Situation um?
Also ich denke, die Situation mit der Jacke und dem kennen wir alle. Also allein schon nur den Schneeanzug anlegen, einem Einjährigen, hat für mich schon einen Hochleistungssport angrenzt. Früher muss ich ehrlich sagen. Die Situationen haben wir alle. Und ich denke, wir reden jetzt da zwischen einem 2-3-jährigen Kind hauptsächlich. Oder das ist so genau die Autonomiephase, die Selbstwirksamkeit, die sie an den Tag legen wollen. Sie wollen selber auch etwas bestimmen, oder? Und vor allem, was in dieser Phase ganz wichtig ist, und das ist auch das, was uns Eltern immer so ein bisschen an unsere Grenzen bringt, ist, dass sie das Kind zuerst einmal so richtig mit Wut in Berührung kommen. Aus welchem Grund auch immer. Es kann eine Frustration sein vom Kind, weil es etwas nicht geschafft hat. Es kann auch sein, natürlich, dass das Kind vielleicht nicht gut geschlafen hat. Und bei den kleinen Kindern darf man auch nicht vergessen, die sind zum Teil so in ihr Spiel vertieft, dass sie vergessen, vielleicht in dem Moment etwas zu essen, etwas zu trinken. Der Blutzuckerspiegel bei kleinen Kindern sifft schnell einmal ab, wenn man das so salopp kann sagen. Das sind immer so verschiedene Faktoren, dass man dann sieht, wieso reagiert das Kind so? Manchmal braucht es halt nicht viel oder von ein paar Sachen zusammen ein bisschen. Und dann kommt es in eine Frustration rein, wo es aber selber nicht mehr raus schafft. Oder? Und ich habe einfach das Gefühl, wir haben ja alle schon mal Wut erlebt. Und das ist einfach, das kommt blitzartig, wie eine Explosion. Und kleine Kinder haben natürlich den Erfahrungsschatz nicht, durchzuschnaufen oder Tools oder... Sie sind einfach hässig und sie wollen jetzt einfach trötzeln. Und ich habe einfach das Gefühl, in dem Moment, wo sie die Wut so einnimmt, verschrecken sie wie selber. Also ich habe das Gefühl, dass die Wut auch etwas Beängstigendes hat für die kleinen Kinder. Oder? Und dann in der Wut zu diskutieren mit einem 2-3-Jährigen hat mir nicht viel gebracht.
Du hast es einfach probiert.
Natürlich. Was uns einfach geholfen hat, ist, dass wir geschaut haben, dass in diesen Wachstumsschüben, in diesen Phasen, wo halt verschiedene Emotionen halt aufkommen, dass man diese Tage vielleicht ein bisschen easier nimmt. So gut es halt eben geht. Jeder, wenn er es halt am besten kann. Eben, schauen, dass das Kind möglichst gut, ruhig schläft, dass es zwischendrin isst und trinkt, dass es an der frischen Luft ist. Mit dem kann man schon sehr vieles abfangen. Aber natürlich löst das nicht das Problem, wo das Kind dann hat, wenn es die Jacke halt nicht anlegen will. Was vielleicht hilft, ist einmal wirklich, wenn es schneit oder wenn es regnet, mit dem Kind einfach ohne Jacke ein bisschen rauszulaufen und ein Stückchen zu laufen. Da kann man sagen, okay. Und dann hat es vielleicht irgendwann dann die Idee, okay, irgendwann hat es dann kalt. Und das kann es ja dann auch wie signalisieren.
Also eigentlich das Kind seine eigene Erfahrung machen lassen?
Begleitet natürlich durch die Eltern. Klar, das ist natürlich jetzt eher eine romantische Vorstellung, wenn die Leute denken, jetzt muss ich aber arbeiten, mein Kind muss noch in den Kindergarten und es will keine Jacke anlegen. Oh mein Gott, dann kommen noch verschiedene Umweltfaktoren, die den ganzen Stress noch sehr fördern. Aber vielleicht einmal in einer ruhigen Minute, an einem Wochenende, mit dem Kind sagen, okay, look, es regnet jetzt draussen oder es schneit draussen. Wenn wir beide mal ohne Jacke raus.
Oh, cool. Ja,
cool. Und dann geht man vielleicht zusammen raus und merkt dann nach 5 Minuten, jetzt ist man nass und es ist kalt.
Ja.
Und dann hat man schon quasi wie ein kleines Spiel daraus gemacht. Das Kind lernt, okay, nächstes Mal, vielleicht klappt es nicht gerade beim ersten Mal. Aber was klappt schon beim ersten Mal? Oder? Und so vielleicht ein bisschen ja, den Druck wegzunehmen.
Das finde ich jetzt sehr einen schönen Aspekt. Aber vor allem kann ich mir vorstellen, kannst du das sehr spielerisch gestalten. Oder? So, hey, weißt du was? Du hast recht. Cool. Komm, ich mache mit. Probieren wir das mal.
Genau.
Und ich glaube, es ist halt doch so, wir Menschen funktionieren so, man kann noch lange sagen, mach dies und jenes nicht, das ist gefährlich. Wir sind Lebewesen, die Erfahrungen machen sollen und müssen. Oder?
Richtig.
So, weil erstens heisst es ja nicht nur, weil für dich etwas schlimm ist, muss ja nicht auch für mich schlimm sein. Oder?
Richtig.
Punkt Nummer 1. Und zweitens musst du wirklich, finde ich, also bei mir persönlich kenne ich das, also ich muss selber die Erfahrung machen. Und ich habe zum Teil sogar noch die Tendenz, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann erst recht probieren, ob es wirklich nicht geht, oder? Darum, da finde ich jetzt ganz, ganz eine schöne Vorstellung, um mal so an die Sache anzugehen, dass man wirklich dem Kind auch den Raum gibt, um es probieren, also ja, dass es ernst genommen wird, oder? In dem Moment, sie wird oder er will keine Jacke legen, sagt, okay, also können wir probieren das zusammen. Wieso nicht?
Genau. Und ich denke, das gibt dann auch so ein Wir-Gefühl.
Ja.
Ich denke, wir Erwachsenen vergessen vielfach, wie es effektiv ist, im Regen zu stehen ohne Jacke. Und manchmal ist das auch ein schönes Gefühl.
Ja.
Oder im Schnee barfuß für 5 Minuten. Wir sterben ja nicht dran. Oder? Und ja, ich denke, das lässt wieder ein bisschen mehr Spiel für Leichtigkeit.
Ja.
Für ein bisschen eben den Humor und auch ein bisschen, ja. Und dann kann man sagen, heute sind wir wirklich ohne Jacke im Regen rausgestanden, 5 Minuten lang, oder?
Ja.
Mein Sohn ist, ich habe letztes Jahr ein Fotos bekommen von der Lehrerin, ganz eine süße Frau gsi. Mein Sohn ist letztes Jahr im November noch mit kurzen Hosen rumgelaufen. Das ist, und ja, er hat einfach warm, oft warm. Und im November ist er noch mit kurzen Hosen rumgelaufen und hat so eine Jacke angehabt. Und er kommt dann dabei, sagt, das genau richtig war. Es war so erfrischend gewesen. Und dann kommt, okay, gut, wenn das so ist, dann ist das halt so.
Ja, und ich meine, eben, wir sind, also, unser Immunsystem ist, also, ich glaube, wir unterschätzen das auch viel mal. Also, da hält schon ein bisschen was aus.
Ja, und ich denke, Kälte ist ja per se nicht schlecht. Oder es ist genau wie nass nicht schlecht. Es ist eigentlich nichts schlecht. Es kommt halt immer eben
nochmal auf Dosis,
auf Dosis drauf an. Und auf die, ja, auf die Absicht. Wenn, wenn du jetzt die Absicht hast, auf einen Berg raufzuklettern, ohne Ausrüstung, dann ist das sicher gefährlich. Oder, oder wenn du irgendwie eine Expedition willst machen in kurzen Hosen, dann wird es auch anders. Außer du heisst wie im Hof und kannst das irgendwie. Aber ja, ich denke, da ist auch wieder, wir sind ja alle mit der Intuition, da mit einem gesunden Menschenverstand ausgestattet. Oder? Und sollten manchmal vielleicht viel mehr machen, das, was so unser Bauchgefühl sagt, oder das, was so vielleicht...
Und halt vielleicht einfach auch da, das spielerische Ausprobieren, oder?
Genau.
Wieder zulassen.
Genau. Und dann gibt es wieder um andere Sachen, wo man dann ganz klar muss Bedürfnisse halt abwägen und schauen. Ich bin nicht dafür, dass man Kind alles ausprobieren lässt.
Du hast bei unserem Vorgespräch so ein schönes Beispiel gebracht wegen dem Game. Willst du vielleicht gerade da?
Genau.
Schön gefunden.
Genau. Also wir haben meinen Sohn, der ist jetzt 10. Der ist vor ein paar Wochen ist der zu mir gekommen und hat gefunden, so, Mami, ich möchte gerne Call of Duty spielen. Ich habe das Spiel nicht gekannt. Und ich habe dann gefunden, ich schaue mir das sehr gerne an und dann können wir es dann miteinander anschauen. Und das Game hat mich umgehauen. Das ist also Brutalität par excellence. Das hat mir jegliche Haare zu Berg stehen lassen, weil es wirklich sehr brutal war. Mhm. Und dann haben wir dann nochmal darüber geredet und haben gesagt, schau, mein Bedürfnis, dass du gesund bleibst, auch geistig, dass dein Hirn sich normal entwickeln kann, ist grösser, als dass dein Bedürfnis jetzt das Spiel zu spielen. Weil vielleicht hat er es so in dem ersten Moment nicht verstanden. Aber ich habe dann gesagt, es hat einen Grund, wieso das Spiel ab 18 ist, dass das überhaupt jemand spielt, ist mir ein Rätsel. Aber da steht einfach deine Gesundheit im Spiel, deine geistige Gesundheit im Spiel. Und ich möchte dich aufgrund von diesem Wunsch, nur das müssen spielen, eben nicht aufs Spiel setzen. Mhm. In der Spitze gesagt, wortwörtlich, oder? Ja. Und wir haben dann noch ein paar Mal darüber geredet und ich habe mein Bestes gegeben, um das kindgerecht auch zu erklären. Und das war nachher nie mehr ein Thema gewesen. Ja. Also ich glaube, er hat das wie so, ich weiß nicht, ob er es wortwörtlich begriffen hat oder jedes einzelne Wort verstanden hat, aber er hat die Intention und die Absicht, meine Absicht dahinter verstanden.
Er hat wahrscheinlich gespürt, dass es dein Nein aus Liebe ist, oder? Also
genau.
Das spüre ich ganz stark.
Genau.
Das ist ein Nein für ihn und
richtig,
nicht
richtig.
Gegen ihn. Oder?
Und etwas habe ich ihm auch noch gesagt, und das hat sich bei uns so wirklich ein bisschen bewährt. Ich habe ihm wirklich gesagt, das Spiel, das du so liebst, es liebt dich nicht zurück. Und das ist jetzt immer so ein bisschen das Ding, oder? Wenn ich das mache, liebt mich das zurück.
Ja.
Oder?
Ja, da kannst du eigentlich auf alles übertragen, oder?
Fast
so alles
ziemlich,
oder?
Ja. Und dann ja, wird es ein bisschen einfacher, zum Sachen zu verstehen. Klar war er gefrustet am Anfang. Klar hat er es nicht wollen verstehen oder nicht können verstehen oder was auch immer. Aber da war meine klare Grenze als Mutter für die mentale Gesundheit von meinem Kind, wo ich ganz klar haben müssen sagen, nein.
Ist es schwierig für dich, auch die Frustration von deinem Sohn in dem Moment auszuhalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass man dann wahrscheinlich, dass es dann gleich wahrscheinlich noch einen Teil gibt, denkt, oder? Wo dann mitfühlt stark mit dem Kind, oder?
Absolut, der Teil ist immer da und ich denke, jedes Mami und jeder Papi kennt das, oder? Ich glaube, das ist absolut normal, dass es den Teil eben gibt, wo gerne den Wunsch erfüllen würde, beziehungsweise wo gerne die Freude in den Augen würde sehen, indem dass man den Wunsch erfüllt. Aber einfach der andere Teil wirklich überwiegt, der sagt, hey, nein.
Ja, und ich behaupte mal, du machst so langfristig deinem Kind eine viel größere Freude.
Oder? Absolut.
Wie wenn du einfach kurzfristig schnell sein Bedürfnis gestillt ist, oder? Aber die Schäden nachher viel, viel grösser sind.
Genau, das denke ich. Und vor allem ist es wichtig auch für Kinder, dass sie selber dann irgendwann anfangen, vielleicht nicht immer, aber so immer wieder ein bisschen sich überlegen, hey, ist das wirklich gut für mich? Stimmt das für mich? einfach mal einen kurzen Moment einen Realitätscheck zu machen. Ja. Kinder können das nämlich sehr gut.
Was, ich komme jetzt gerade in den Sinn, was haltest du so von gewissen Prägungen, die mitgegeben wird, wie zum Beispiel, mit Essen spielt man nicht. Das ist ja so etwas, wo ja dann gleich auch die Frage aufkommt, ist es denn wirklich so schlimm, wenn jetzt ein Kind ein bisschen mit dem Essen spielt?
Es kommt darauf an, wie alt das Kind ist.
Ein kleines Kind, oder? Findest du, also weißt du, da finde ich, wo ist da die Grenze von, das sind Prägungen, das macht man nicht, oder? Von der Gesellschaft vorgegeben, oder wo ist da, wo kannst du sagen, ja, ist da, ja mein Gott, jetzt soll es halt, soll es mal ein bisschen da die Finger in, keine Ahnung, soll es einfach irgendwie ein bisschen wie sagt man, kleckern mit dem Essen. Wo ist da die Grenze für dich?
Also Grenze ist für mich einfach das Alter des Kindes auch irgendwo durch. Ich denke, wenn jetzt ein Einjähriger mit dem Essen spielt, dann macht er das nicht, um uns zu ärgern, sondern weil er es einfach nicht anders kann, von der Motorik her. Ich denke, wir haben vielleicht alle aus dem Biologieunterricht irgendwann von der weissen und der grauen Hirnmasse gehört. Und wenn man die kleinen Kinder so am Anfang, wenn sie anfangen zu laufen, beobachtet, dann sieht man, wie torkelig sie ein bisschen unterwegs sind. Das sieht zwar mega herzig aus, aber das ist einfach ein Zeichen, dass ihre Motorik oder beziehungsweise das sogenannte Myelin, das ist ein Protein, das für die Elastizität vom Hirn überspitzt gesagt verantwortlich ist, und das ist einfach noch nicht ausgebildet. Oder das bildet sich erst noch viel später ganz aus. Und wenn ein zweijähriges Kind am Tisch nicht ruhig kann sitzen oder mit dem Essen wirft, dann ist das nicht, weil es das böswillig macht.
Es kann nicht anders.
Es kann einfach in dem Moment nicht anders. Und es kommt natürlich dann die Phase, wo sie dann Ursache und Wirkung, oder? Wenn jetzt, sagen wir, ein zweijähriges Wasser am Boden ausschüttet und die Mami oder der Papi sagen nichts, es aber Tomatensauce am Boden ausschütten lässt und man dann so quasi sagt, oh nein, denn ein Zweijähriges versteht nicht den Unterschied zwischen Wasser und Tomatensauce. Mhm. Es versteht nur, dass es etwas am Boden fallen lassen hat. Das ist die Ursache und was die Wirkung daraus war. Oder? Und es ist sehr verwirrend für einen Zweijährigen, zu verstehen, denn wieso hat denn das Mami beim Wasser nicht geschumpft, aber bei der Tomatensauce schon. Das kann es gar nicht unterscheiden. Und ich denke, manchmal hilft uns das, um gewisse Mechanismen auch dahinter zu verstehen.
Oder? Wenn es jetzt, du hast jetzt von einem kleinen Kind geredet, was ist, wenn es, sagen wir mal, ein Sechsjähriges da immer noch macht?
Dann ist einfach immer die Frage, wieso macht das Kind etwas? Oder? Ich bin überzeugt, dass Kinder vielfach etwas halt eben machen, entweder zu einer Reaktion bekommen von den Erwachsenen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen würden. Die Frage ist immer, was versteckt sich dahinter? Weil vielfach hinter einem Verhalten bei den Kindern versteckt sich irgendetwas dahinter. Genauso wie sich bei uns Erwachsenen hinter der Wut Trauer versteckt. So ist es auch bei den Kindern. Man muss dann immer ein bisschen schauen, was ist denn los da.
Oder? Also was ist gerade der Grund, dass mein Kind mit Essen um sich schmeißt?
Wieso schmeißt, genau. Und dann vielleicht nicht gerade in der heißen Phase, sage ich einmal, das diskutieren, sondern vielleicht am Abend im Dunkeln. Kinder, also mein Sohn zum Beispiel, der redet sehr gerne im Dunkeln am Abend. Und offenbar geht es vielen Kindern so. Dann kommen die Sachen raus, dann erzählen sie, wieso und warum. Und manchmal kann er heimkommen und sagen, hey, wie ist dein Morgen? Ja, ist alles super gewesen, bla bla bla. Und danach, bevor wir ins Bett gehen, dann liest er noch etwas oder wir reden noch ein bisschen. Und dann kommt das wie ein Wasserfall aus dem raus. Okay. Dann denke ich mir, jetzt habe ich doch am Mittag gefragt, ob alles gut war. Es war
nicht die richtige Stimmung.
Einfach irgendwie nicht. Ja. Und ich denke, es lohnt sich immer wieder, so ein Check-in zu machen. Ja. Bei sich selber, aber auch bei den Kindern.
Was haltest du von Belohnungs- und Bestrafungsmassnahmen in einer Erziehung?
Ich persönlich bin kein Fan davon. Von Bestrafung schon gar nicht. Also ich denke, es hat auch genug Studien jetzt gegeben, die das auch ein bisschen unterstreichen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass das Kind lernt, was Konsequenz aus ihrem Handeln ist. Das ist nochmal etwas anderes. Oder das heisst, eben, sind wir wieder bei der Jacke. Wenn jetzt ein Achtjähriges, der schon ein bisschen weiss, dass wenn es draußen kalt ist und regnet, wenn jetzt das ohne Jacke rausgeht und es regnet, dann ist die Konsequenz, dass es nass wird. Dass es nasse Kleider hat, das ist ja seine Konsequenz. Und die Konsequenz ist vielleicht für das Kind oder für die Person halt unangenehm. Mhm. Und ich denke, das Kind halt einfach lernt, oder wie wir Erwachsene auch lernen, unser Handeln hat eine Konsequenz. Aber das Kind zu bestrafen im Sinn von, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das, XY, dann ist das immer an einen Handel gebunden.
Ja.
Also wenn du das machst, dann habe ich dich gern. Das machen noch viele bewusst oder unbewusst. Sie koppeln ihre Liebe an einen Handel.
Mhm.
Oder eine Aufgabe, die das Kind muss erfüllen muss.
Ja.
Und das widerstrebt der bedingungslosen Liebe. Weil das ist ja ohne Bedingungen. Das Wort sagt es ja schon. Oder? Das heisst, ich knüpfe meine Liebe zu dir, nicht an irgendwelche Bedingungen.
Mhm.
Das heisst,
du musst die und die Erwartungen erfüllen und dann liebe ich dich.
Oder dann bist du liebenswert. Ja. Und ich denke, das ist oft heute das Problem, auch bei den vielen Erwachsenen, dass man sich nicht gut genug fühlt, nicht liebenswert genug fühlt. Und auch das kommt eben von irgendwo.
Mhm. Wie sieht es aus eben mit dem Belohnen?
Ich denke, Kinder können sich sehr gut selber belohnen, wenn man das ihnen auch irgendwie auch ein bisschen vorlebt. Wenn man jetzt einen Spaziergang gemacht hat und das Kind hat können auf den Baum ein Stück weit klettern, dann wird es dich schon irgendwie mit ganz leuchtenden Augen anschauen und sagen, boah, ich habe das geschafft. Und das wird ein Erfolgserlebnis haben. Oder wenn sie von mir aus jetzt wirklich sich für eine Prüfung angestrengt hat oder ein Buch fertig gelesen hat, einfach das Gefühl, ich habe etwas geschafft,
ja,
ist ja schon die Belohnung.
Also aber unterstützt du da als Elternteil zusätzlich, dass du jetzt sagst, wow, ich bin stolz auf dich, dass du das Buch fertig gelesen hast?
Absolut, absolut. Ich finde, man soll das auch immer, das ist meine Meinung, ich finde, man soll, also ich persönlich denke, wir sollten den Erfolg oder die Qualität von der Erziehung oder von der Beziehung an dem messen, wie sicher geliebt und gesehen sich die Kinder fühlen.
Mhm.
Und weniger daran, dass sie an eine Bedingung zu knüpfen oder ob sie schön Danke und Bitte gesagt haben oder ob sie gute Noten gemacht haben. Oder? Weil ich finde, wenn das Grundgerüst da ist, dass sich ein Kind gesehen, geliebt und gehört fühlt, dann kommt das andere wie. Das
von alleine.
Von allein.
Ja, schön.
Oder? Klar, gebe ich meinem Kind ein Geschenk zwischendrin, wenn es eine gute Note gemacht hat, wenn ich wirklich sehe, dass er sich angestrengt hat. Das passiert aber nicht jedes Mal. Manchmal denke ich, hey, oder einfach so. Ich schenke dir einfach so.
Aber das ist dann mehr als Motivation, oder?
Genau. Ja. Also da bin ich, aber bestrafen, da bin ich wirklich nicht, überhaupt kein Fan davon.
Okay. Wie empfiehlst du, soll man mit deinem Buch arbeiten? Also jetzt, gerade wenn du als Eltern schaffst du gerne mit, also willst du mit deinem Kind das Buch durchgehen, wie empfiehlst du das? Sollst du da jeden Tag daran arbeiten oder intuitiv? Oder?
Es kommt halt immer aufs Kind drauf an. Es gibt Kinder, die schreiben sehr gerne, malen sehr gerne oder kriegen etwas vorgelesen vor oder lesen selber sehr, sehr gerne. Und je nachdem, was für ein Thema gerade das Kind hat. Mhm. Oder? Also es ist kein Buch, wo man jetzt einfach herhockt und es einfach durchliest.
Mhm.
Sondern ich empfehle einfach den Erwachsenen, sich das Buch zuerst anzuschauen und dann vielleicht für sich selber ein bisschen zu reflektieren und dann mit dem Kind das dann vielleicht auch zusammen zu machen mit den Jüngeren, mit den Eltern unterstützend Und je nachdem, wo sich das Kind gerade befindet, es genau eben dort abholen. Ja. Weil es gibt verschiedene Themen wie eben Liebe, Wut, Dankbarkeit, Fantasie, Freundschaft. Es gibt viele Themen, die halt immer wieder aktuell sind.
Ja, also auch hier eigentlich sich einfach leiten lassen und einfach fest, auch wieder, ich spüre immer wieder so von dir, dass, ich glaube, du bist ein Fan vom Intuitiv, oder so, dass man einfach trainieren lässt, was braucht jetzt gerade das Kind, und das Kind vielleicht auch fragen, was brauchst du jetzt gerade, und ja, eben nicht, weil du gesagt hast, durchackern, also es ist kein Buch, wo du musst in dem Sinn...
Es ist kein Wettbewerb, genau, wer ist schneller,
genau. Sondern einfach dem auch Zeit geben und einfach ihn trainieren fühlen, ist das richtig?
Genau, also speziell jetzt auf das Buch, sonst als Person habe ich sehr gerne Struktur und bin auch sehr intuitiv, und ich denke, da ist halt immer so ein Balanceakt, ja, bei mir persönlich eben auch. Wann bin ich zu strukturiert und wann bin ich, aber ich denke, das ist dann ein schöner Ausgleich.
Magst du vielleicht, gerne mal, du hast ja ganz viele schöne Gedichte drin, hättest du Lust, zum eins mal vorlesen?
Ja, hey, mega.
Gut.
Gerne. Ich würde gerne Fantasie vorlesen, weil ich denke, man braucht immer ein bisschen Fantasie. Übrigens ist das Buch auch zuerst aus der Fantasie entstanden. Darum muss man dem Gedicht wirklich die Ziele hoch anrechnen. Also, vielleicht mögen die einen oder anderen vielleicht die Augen schliessen. Nicht gerade, wenn ihr im Auto fahren seid.
Gute Hinweis.
Fantasie. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie die Bilder erscheinen, und ich öffne das magische Tor. Dies ist der Platz meiner Fantasie. Nichts scheint hier unmöglich irgendwie. Hier ist mein Reich, hier kann ich alles sein, was ich will. Manchmal ist es laut und manchmal ist es still. Die Bilder sind farbig, so fröhlich und klar. Hier ist alles möglich. Hier bin ich der Star. Hier wohnen Einhörner, Superhelden und sprechende Tiere. Das ist mein Reich, in dem ich regiere. Hier herrschen Frieden und das reine Herzensglück. Hierhin komme ich immer wieder gern zurück. Alles ist möglich in meiner Fantasie. Sie ist meine wunderschöne geheime Galerie. Möge dieser Zauber mich niemals verlassen. Ich muss nur ab und zu die Augen schließen, um nichts zu verpassen.
Wow. Mega. Mega, mega schön. Ach, Anita?
Ja.
Ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
Du hast, wenn wir die Ziele noch ein bisschen
wirken. Genau. Du hast so viel Wertvolles gesagt. Ich würde gerne langsam zu meinen Abschlussfragen kommen, wenn das für dich recht ist.
Gerne.
Ich würde aber gerne vorab noch eine coole Nachricht noch verkünden. Ja. Wir haben ja zusammen besprochen, dass wir gerne würden zwei von deinen wunderschönen Büchern verlosen. Und willst du sagen, vielleicht gerade, was die lieben Zuhörer da dazu machen müssen?
Ja, also wir zwei verlosen zwei von meinen Büchern mit Leichtigkeit stark. Und die Familie oder das Mami oder der Papi, die sich angesprochen fühlen oder das Gefühl haben, mal, das ist für mein Kind, könnt gerne auf Instagram gehen, Hello to Grow folgen und uns, also Hello to Grow, in der Story erwähnen. Und ja, mit viel Glück kriegt man so ein schönes Buch.
Bis wann haben Sie Zeit?
Bis am 8. Januar.
Bis am 8. Januar.
Genau.
Sehr schön. Und dann werden wir die Gewinner auch gerade auf Instagram verkünden, oder?
Ja.
Sehr gut, cool. Da freue ich mich mega, dass du da mit eingewilligt hast auf das Gewinnspiel. Und dann würde ich jetzt gerne noch zuerst, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, noch ganz etwas Wichtiges. Die da jetzt gehört und denken, wow, Mann, ist Anita eine coole Frau und hat da Buch mega interessant. Ich würde sie gerne unterstützen. Wie können die Leute dich am besten unterstützen? Was würdest du dir wünschen?
Da Das ist eine gute Frage. Ich denke, am besten kann man jemanden unterstützen, indem man ja das Werk, das der Mensch erschaffen hat, für sich kann mitnehmen kann. Und irgendwo aus dem vielleicht wachsen kann. Weil eben, es hat mal jemand so schön gesagt, Menschen, die heilen, heilen. Oder? Das heisst, dass es einfach so dann weitergeht.
Also und vielleicht auch wirklich die als Feedback zurückgeben. Und ich denke, du wirst dich sicher freuen, wenn du hörst, was dein Buch mit den Leuten macht oder was.
Absolut, auslöst. Das ist immer das Schönste. Ich habe in letzter Zeit so viele Bilder von Kindern bekommen. Das hat mich so berührt und es berührt mich heute noch. Wenn ich darüber rede, habe ich wirklich Gänsehaut. Und ja, das ist einfach, da merke ich irgendwie, ja, es ist angekommen in diesen Kinderherzen. Anhand von dem, was die Kinder schreiben oder zeichnen, sieht man die Liebe.
Okay.
Und das ist so schön.
Schön.
Mm.
Und ansonsten tue ich dann neue Show Notes über dein Instagram-Profil und deine Internetseite. Dort kann man dich auch erreichen, oder?
Genau.
Genau. Aber jetzt kommen wir zuerst mal noch zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, wenn du deinen eigenen Planet könntest gestalten, Anita, wo mit deinen Regeln, es ist alles, kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Wie würde der Planet aussehen? Was würde man dort machen? Was wäre dort anders?
Also ich glaube, ganz kurz, der Planet wäre mit Leichtigkeit stark.
Sehr cool.
Ja, ich glaube, ich lasse das mal so stehen.
Sehr cool, coole Antwort. Was machst du persönlich für deine eigene Weiterentwicklung?
Ich habe eine wirklich gute Morgenroutine. Das ist für mich ganz wichtig für meine persönliche Entwicklung. Also ich stehe sehr früh auf, ich gehe mit dem Hund laufen. Vielfach mache ich ein paar Dehnübungen, meditiere. Also ich habe jeden Morgen so quasi einen Kaffee mit mir selber.
Schön.
Und dann kann ich dann immer schauen, wo ich mich gerade befinde.
Okay.
Und das hilft mir, um meinen quirligen Geist. Ich habe einen sehr quirligen Geist. Ich habe 100 Ideen aufs Mal. Das hilft mir, um die Prioritäten zu setzen.
Okay,
ja.
Cool.
Das schön. Hilft mir. Und natürlich meine Familie. Mein Sohn, der mich immer liebevoll spiegelt.
Dein Life-Coach.
Mein Life-Coach eigentlich. Ja, wirklich. Das, ja, das kann ich sagen. Das ist das und meine Familie vor allem. Ja.
Cool. Gibt es irgendeinen Buchtipp, abgesehen von deinem eigenen Buch natürlich, wo du sagst, wenn du dich weiterentwickeln willst, das Buch musst du unbedingt lesen?
Boah, es gibt so viel. Es gibt so viel. Also, ich weiß nicht, ob man da so... Ich will jetzt keine Debatte zu Gender eröffnen, aber es gibt ein Buch, das mich als Frau sehr angesprochen hat, und das ist das von der Carol Estes oder Pinkola Estes, die Wolfsfrau.
Mhm.
Das hat mich sehr angesprochen, das habe ich schon lange gelesen, ich habe es zweimal gelesen, es ist ein ganz tolles Buch. Sie präsentiert Märli und nimmt sie nachher so wie psychologisch auseinander. Ich finde den Vergleich, man findet sich immer wieder, weil das auch doch die Märli sind, die wir halt auch aus der Kindheit halt kennen.
Ja.
Das finde ich ein sehr schönes Buch. Und ja, es gibt ganz viel. Ich weiß jetzt gar nicht, das oder Selbstbild, Fremdbild.
Mhm.
Das finde ich auch ein schönes Einstiegsbuch zur Persönlichkeitsentwicklung. Und je nachdem, also ich bin ein grosser Fan von Gabor Maté. Ich finde, er hat super, in der Traumaforschung hat er super Arbeit geleistet. Sehr viele tolle Bücher geschrieben. «Hold on to your kids» ist eins. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber auf Englisch gibt es.
Okay.
Es ist auch ein schönes Buch für Eltern und Ding. Ja, das.
Okay, cool. Und dann, was glaubst du, ist deine Aufgabe auf dem Planet? Für was ist Anita da auf dieser Welt?
Das, du hast ja Fragen. Wie viel hast du noch von denen?
Nachher nur noch eine, keine Angst. Nachher bist du erlöst.
Ich freue mich immer, wenn die Leute das in sich entdecken, was schon immer da war. Und irgendwie erscheine ich das irgendwie. Mache ein bisschen zu unterstützen.
Okay.
Die Magie.
Die Magie unterstützen, Fantasie.
Der Funke. Schön. Der Funke.
Schön. Die letzte Frage, nachher bist du befreit. Ich liebe hypothetische Fragen.
Mal schauen, ob ich auch.
Aber dazu musst du jetzt erst noch wissen, was ist dein Lieblingsessen? Tiefensüfter.
Oh, ich habe so viel. Das ist wie mit den Büchern. Oh, ich muss überlegen. Ich muss kurz... Ach, Bündner Gerstensuppe.
Bündner Gerstensuppe? Du glaubst nicht, das habe ich gestern das erste Mal selber gemacht. Wenn der gewusst hätte, hätte er noch Reste
mitgenommen. Ja, nächstes Mal dann bitte.
Okay, also stell dir vor, rein hypothetisch, es kommt eine Zauberfee zu dir und sagt, hey Anita, es tut mir mega leid, aber du musst dich entscheiden. Entweder hast du den Rest von deinem Leben nie mehr Bündner Gerstensuppe essen oder nie mehr Kaffee trinken.
Oh, ganz klar. Ohne Gerstensuppe kann ich. Ohne Kaffee wird es gefährlich. Nicht für mich, für die anderen.
Für die Umwelt. Weise Entscheidung.
Ja.
Hey Anita, danke viel mal für das wundervolle Gespräch. Es war mir eine riesige Ehre. Auch so eine wundervolle, magische Person wie dich darf kennenlernen und interviewen. Und ich bin sicher, das Gespräch wird ganz, ganz vielen Menschen weiterhelfen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Vision, Mission. Und ich bin sicher, dass wir noch ganz viel von dir werden hören. Hast du zum Schluss noch irgendetwas, was du loswerden willst?
Ja, ich möchte mich einfach bei dir auch bedanken, dass du mich angeschrieben hast. Das hat mich sehr gefreut. Das war jetzt eben, wie gesagt, die Premiere gewesen, der erste Podcast. Sozusagen. Ich hoffe, die Leute haben es genossen, haben gerne zugelassen. Und danke dir auch für die Möglichkeit. Und ja, allen schöne Weihnachten, gutes Jahr und einfach weniger Druck und mehr Humor.
Mit Leichtigkeit stark.
Mit Leichtigkeit stark, genau.
Super, danke vielmals. Tschüss.
Danke, bye bye.